Herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Hast du schon gehört, deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Beginnen möchte ich mit einem ganz besonderen Flugzeug, der V5 Avionette. Sie ist nämlich der Traum von Roman Weller. Einige werden ihn kennen. Er ist ein bekannter Flugzeugbauer aus Schwäbisch Hall. Es gibt eine super tolle Doku auf dem SWR bzw. in YouTube über ihn. Und am 20. September hat der Flugzeugbauer aus Schwäbisch Hall, wie gesagt, nach mehreren Jahren Entwicklungsarbeit den Erstflug seines neuesten 120 Kilo ULs absolviert, die V5 Avionette. Die Avionette ist ein Parasol-Hochdecker und basiert auf dem bekannten V3 Rebel, was wohl das bekannteste Flugzeug von Roman Weller ist, den viele in der Szene schon als echten Bestseller kennen. Doch die V5 ist mehr als nur ein Update. Weller hat vor allem an der Ästhetik gefeilt. Mit gefeilten Tragflächen, neu gestaltetem Fahrwerk sowie modifizierten Höhen- und Seitenleitwerk erinnert die Avionette stark an die eleganten Parasolflugzeuge der 1920er und 30er Jahre. Angetrieben wird sie, wie auch die Rebelle, von einem 33 PS Vanguard 630 Viertakter von Briggs & Stratton. Während beim Rebell der Pilot direkt unter der Tragfläche sitzt, nimmt er in der Avionette seinen Platz etwas weiter hinten ein, was dem Erscheinungsbild etwas harmonischer macht. Besonders spannend, die Rebell wird bis heute das einzige musterzugelassene 120 Kilo UL nach deutschen Bauvorschriften. Und weil es hierzulande keine Prüfstelle für diese Klasse gibt, müssen Hersteller eigentlich den Umweg über Länder wie Frankreich gehen. Weller hat es trotzdem geschafft. Jetzt geht's an die Flugerprobung und wahrscheinlich werden wir die Avionette auf der Aero 2026 sehen. Aber für alle, die das Flugzeug haben wollen, heißt es ein bisschen Geduld, denn genau wie bei der V3 beträgt die Wartezeit mehrere Jahre. Das war eine schöne Nachricht. Eine etwas schlechtere Nachricht für den Flugsport ist, dass der Euro-Airport Basel-Mulhouse Freiburg, also der Flugplatz mitten im Dreiländereck, die GA-Sparte verscheuchen will. Der Flughafen will die SoNord neu ausrichten und damit den Betrieb von Leichtflugzeugen einstellen. Spätestens Ende 2026 sollen dort keine Klein- und Freizeitflugzeuge mehr abgefertigt werden. Damit endet eine fast 60-jährige Tradition der allgemeinen Luftfahrt am Euro-Airport. Die Begründung des Flughafens, der Betrieb sei wirtschaftlich nicht mehr tragfähig und die behördlichen Anforderungen weiterhin zu erfüllen, wären hohe Investitionen nötig. Gleichzeitig steigen die Unterhaltskosten. Laut Betreiber würde sich diese Ausgaben bis 2030 nicht mehr amortisieren, denn ab dann ist die Fläche ohnehin für andere Projekte verplant. Ein zweiter Grund ist die strategische Neuausrichtung. Die Fläche der SoNord sollen künftig vor allem für die kommerzielle Luftfahrt und für Bau- und Logistikmaßnahmen im Rahmen des Terminal-Anbaus EMT genutzt werden. Für die Betreiber bedeutet das, die Leichtfliegerei stört. Sie verursacht erhöhten Koordinationsaufwand, beeinträchtigt die Effizienz des kommerziellen Verkehrs und habe in der Vergangenheit auch zu aviatischen Zwischenfällen geführt. Betroffen sind allerdings nur private Kleinflugzeuge. Businessjets sind ausdrücklich erlaubt, die sie nicht in der SoNord angesiedelt sind. Der Flughafen betont, die Übergangsphase bis zum Ende des Betriebes für die Leichtfliegerei tragfähig gestalten zu wollen. Sprich, es sollen noch eine angemessene Frist für den Auszug der Privatflieger geben. Das ist natürlich ein herber Schlag für die privaten Flieger und man sollte sich auch überlegen, ob es da irgendwie eine koordinierte Aktion dagegen gibt, weil wenn man sich vorstellt, dass das Schule macht, dass größere Flugplätze einfach beschließen, uns auszuschließen, dann wird es bald schwierig. Natürlich kann es sein, dass dann die Gebühren steigen, wie zum Beispiel in Frankfurt, aber ich glaube, wir sollten uns wehren, wo es geht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Dann zu einer guten Nachricht. Im Norden Deutschlands wächst die Elektroflug-Community. Der Flugsportclub Neumünster hat Anfang September seine erste Veles Elektro in Betrieb genommen. Ihr kennt das Flugzeug hier schon aus dem Podcast. Ich habe das schon häufiger vorgestellt. Damals auch den Weltrekordflug von der Schweiz an die Nordsee, gesponsert mit dem Pilotenbedarfsladen. Ein tolles Flugzeug und einer der richtigen Pioniere im Bereich des elektrischen Fliegens. Möglich gemacht hat das ein Leasingmodell des Mannheimer Unternehmens Green Aviation Hub und eine besondere Unterstützung durch die lokalen Stadtwerke. Das Konzept funktioniert wie ein Rundum-Sorglos-Paket. Im Leasing enthalten sind nicht nur das Flugzeug selbst, sondern auch Difference Training für die Fluglehrer, die Betreuung durch eine Carmo, Versicherung um Batteriegarantie sowie sämtliche Wartung und Software-Updates. So soll Vereinen und Flugschulen der Einstieg in die Elektromobilität möglichst unkompliziert gemacht werden. In Neumünster wird die Veles sowohl für die Pilotenausbildung ab initio als auch für Vereinsflüge eingesetzt. Der Verein verfolgt die klare Strategie, seinen Betrieb klimafreundlicher aufzustellen, um Mitgliedern den Zugang zu zukunftsweisender Technologie zu ermöglichen. Das Besondere, die Stadtwerke Neumünster übernehmen die monatlichen Leasingkosten. Damit zahlen die Vereinsmitglieder, die Veles fliegen, nur noch die tatsächlich geflogenen Stunden. Für die Piloten bedeutet das klimafreundlich fliegen und zugleich finanziell attraktiv. Ein Vertreter des Flugsportclubs fasst es so zusammen. Die Zusammenarbeit mit Green Aviation Hub und den Stadtwerken zeigt, wie Elektromobilität auch für kleinere Vereine wirtschaftlich tragfähig umgesetzt werden kann. Ich hoffe, das ist ein Beispiel für viele, viele weitere. Dann eine Nachricht aus dem Segelflug. Dort geht nämlich eine Ära zu Ende. Der Online-Contest OLC, seit 1999 die zentrale Plattform für den dezentralen Vergleich von Streckenflügen, wird Ende 2025 eingestellt. Der letzte Wertungstag war der 22. oder ist der 22. September. Gestartet war der OLC schon 1997, damals noch mit Flugmeldung per E-Mail. Gründer Rainer Rose hatte eigentlich nur mit ein paar hundert Teilnehmern gerechnet, doch die Idee zündete sofort. Mit der Kombination aus GPS-Loggern und dem Internet entstand ein tagesaktueller weltweiter Vergleich. Millionen Flüge wurden seitdem gemeldet, in Spitzenjahren mehr als 100.000 pro Saison. Der OLC macht es möglich, Flugwege und Leistung bis ins Detail nachzuvollziehen, Thermik-Hotspots zu entdecken und voneinander zu lernen. Im Laufe der Zeit etablierte Rose mit seinem Team neue Formate wie die Segelflug-Bundesliga oder die Juniorenliga. Damit war der OLC weit mehr als nur eine Wertungsliste. Er war der Motor für den Vereins- und Breitensport, brachte Clubs regelmäßig in die Presse und prägte über zwei Jahrzehnte den Segelflug. Also eine echte Erfolgsstory. Zuletzt hat die Plattform mit Konkurrenz zu kämpfen gehabt. 2020 startete WeGlide, eine moderne Alternative. Und 2021 zog dann auch die deutsche Meisterschaft im Streckenflug offiziell zu WeGlide um. Und damit begann der Niedergang des OLC. Und jetzt kommt halt das Endgültige aus. Auch weil Rose keinen Nachfolger im Team findet. Eine Archivfunktion für die Millionen dokumentierte Flüge soll es nicht geben, aber es gibt Tools, um die Daten zu exportieren und dann bei WeGlide wieder zu importieren. Nichtsdestotrotz, Rainer Rose hat echt viel gemacht. Er hat die Lilienmetall-Medaille, die höchste Auszeichnung im Segelflug, und 2021 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Also eine wirkliche Leistung und schade, dass es so zu Ende geht. Bleiben wir beim Segelfliegertag und gehen in den Norden. Und zwar findet am 1. November in Hamburg der Segelfliegertag statt. Dort erwarten die Besucher nicht nur eine tolle Location, sondern auch ein volles Programm mit spannenden Fachvorträgen, Technik zum Anfassen, Austausch und Networking und natürlich die Ehrung der erfolgreichsten Segelfliegerinnen und Segelflieger des Jahres. In gleich zwei Hörsälen läuft ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Den Auftakt macht Ewald Reutner vom Red Bull Blanix-Team mit einem Einblick in die besonderen Herausforderungen des Segelkunstflugs. Danach berichtet Benjamin Bachmeier über den erfolgreichen Alpensegelflug und Markus Uhlig von Evolution stellt den aktuellen Entwicklungsstand seines revolutionären Side-by-Side-Doppelsitzers vor. Auch sicherheitsrelevante Themen kommen nicht zu kurz. Martin Pohl, Aircraft Accident Investigator, widmet sich dem Thema Trudeln. Bernd Fischer von Top Meteo bringt die neuesten Wetterupdates. Felix Herolz erzählt von seinem Ausnahmeflug und Luftfotografie-Profi Tobias Barth, den wir hier ja auch schon im Podcast hatten, spricht über Sicherheit beim Fotografieren und Filmen im Cockpit. Kurzum, der 1. November ist ein Termin, den ihr euch gemerkt haben solltet. So, und jetzt Nachrichten zum dem Elefant im Raum, sage ich jetzt mal. Viele von euch werden es mitbekommen haben, es hat sich wieder was zum Thema LBA und Medicals ereignet. Und zwar hat eine ehemalige LBA-Juristin auf LinkedIn ihren Austritt aus dem LBA beschrieben und begründet, dass sie aus Gewissensgründen ihre Tätigkeiten beim LBA im Referat L6 abgibt, weil sie dieses Luftverhinderungsamt, wie sie es so schön nannte, nicht mehr weiter unterstützen kann. Sie prangerte öffentlich Missstände an, fehlende und schleppende nachgeforderte Befunde, Und auch die Untauglichkeit als Ultima Ratio wird überhaupt nicht so gelebt, sondern da wird einfach mal jemand schnell untauglich geschrieben. Die Fachlichkeit würde fehlen und die Fälle würden teilweise fachfremd begutachtet werden. Externe Gutachten kämen viel zu selten zum Einsatz. Dann das schlimmste Thema, Organisation und Fristen, zähe Verfahren, Sachstandsanfragen bleiben lange liegen, Akten würden verspätet zugeteilt. Insgesamt einfach ein desaströses Bild, was man da zu sehen bekommt. Ein interessantes Interview hat hierzu das Fliegermagazin mit der ehemaligen Juristin geführt. Da kann ich nur darauf verweisen, schaut es euch an, ist auf der Seite des Fliegermagazins frei zugänglich. Auch das LBA wurde vom Fliegermagazin befragt und hat auch darauf geantwortet. An die Behörde weist die Unterstellung natürlich zurück. Es habe ein Managementsystem, es gäbe interne Vorgaben, Checklisten und auch regelmäßige Audits. Also seit August 2024 gäbe es ja telefonische Sprechzeiten, um Sachen zu beschleunigen. Und es sollen ja mehr externe Sachverständige beauftragt werden. Insgesamt spricht man nur von 6 Fällen, die dem Bundesministerium zur Prüfung vorliegen. Das wurde nämlich auch von der Juristin beantragt, dass das ja mittlerweile bis zum Bundesministerium vorgegangen ist. Es ist zwar wahr, dass es nur 6 Fälle gibt, die beim Bundesministerium für Verkehr vorliegen. Allerdings gibt es allein 78 Verfahren gegen das LBA beim Verwaltungsgericht Braunschweig und 34 davon betreffen Medicals und Tauglichkeit. Also da ist die Wahrheit dann doch ein bisschen eine andere. Auch andere Flugmediziner, wie zum Beispiel Dr. Steffen Grüner, der auch einen sehr interessanten Artikel im Fliegermagazin gemacht hat, sieht das so, dass das LBA übermäßig restriktive Entscheidungen trifft. Genau das Gleiche, was die Juristin vorgeworfen hat. Er berichtet davon, dass die Leute im LBA schwer erreichbar sind und dass es insgesamt ein misstrauischen Ton gibt. Ja, die Vereinigung Cockpit hat ja damals mit dem DAEC und der AOPA schon einen offenen Brief und auch eine Petition gestartet. Jetzt gibt es einen weiteren offenen Brief, dass es lange Bearbeitungszeiten gibt, teilweise länger als 12 Monate, also 10% der Fälle dauern über 12 Monate. Das Vertrauensverhältnis zwischen LBA und Cockpit-Personal sei komplett fragil. Natürlich, die Vereinigung Cockpit vertritt ja hauptsächlich Berufspiloten, da gibt es finanzielle Einbußen und sogar Angst um den Job. Viele Leute, die können, versuchen, ihre Lizenz ins Ausland zu kriegen. Viele Piloten versuchen, soweit es geht, wegzukommen vom LBA. Das Ganze ist sehr interessant. Generell kenne ich viele Leute, die sagen, wenn man nichts mit denen zu tun haben muss, dann ist es umso besser. Und viele flaggen zu Ausdruckkontrolle zum Beispiel um. Generell für die Leute, die beim LBA bleiben, gilt: Befunde lückenlos sammeln, aktuelle und relevante Unterlagen gebündelt einreichen, also nicht so stückchenweise, weil auch das den Prozess verlängern kann. Dann den Prozess kennen, also es gibt unterschiedliche Phase, Klasse 1 und Klasse 2, Zweitüberprüfung, Widerspruch und Klagen kennen. Nutzt die telefonischen Sprechzeiten und dann schauen wir mal, ob das Ganze besser wird. Wir haben das ja damals bei unserem Interview beim LBA schon gehört, dass es besser werden sollte. Dem scheint nicht wirklich so gewesen zu sein. Vielleicht ist jetzt durch diese neue Entscheidung der Ex-Juristin Nina Zoppik ein bisschen Bewegung reingekommen. Das LBA steht jetzt meiner Meinung nach zumindest ganz schön unter Druck. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch und allen anderen many happy landings. Lasst euch nicht unterkriegen und bis bald.